dass das zu einer Profession wird, dass Methoden entwickelt werden, dass es eine Verwissenschaftlichung gibt. Da können wir von diesen Frauen wahnsinnig viel Inspiration für uns selbst und unser Handeln beziehen.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sozial. Diesmal machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit, nämlich zu den Anfängen der Professionalisierung sozialer Arbeit. Und, das schon mal vorweg, es wird sehr viel um Frauen gehen. Meine heutige Gästin kennt sich auf diesem Gebiet besonders gut aus. Mir gegenüber steht Daniela Reimer. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
Hallo Regula.
Daniela, magst du dich unseren ZuhörerInnen gleich selber vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Daniela Reimer. Ich bin Professorin für Kindheit, Jugend und Familie hier am Departement Soziale Arbeit der ZHAW. Meine Forschungsschwerpunkte sind im Bereich Pflegekinderhilfe und Heimerziehung. Und in der Lehre bin ich vor allem im Bachelor im Bereich der Theorien und Geschichte sozialer Arbeit.
Und in dieser Funktion hältst du auch eine Vorlesung. Die Vorlesung trägt den Titel Pionierinnen sozialer Arbeit. Wieso Pionierinnen? Wieso Frauen?
Wieso Frauen ist schon eine ganz gefährliche Frage, aber vielleicht so viel schon mal vorab. Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert war die Idee, die soziale Arbeit, den Umgang mit sozialen Problemen anders aufzustellen. Die wurde insbesondere auf sehr unterschiedliche Weise von bürgerlichen Frauen vorangetragen. Und diese bürgerlichen Frauen, beziehungsweise ein paar von ihnen, werden auch als Pionierinnen bezeichnet.
Ich habe hier eine kleine Heldinnengalerie, die sieht man natürlich nicht, also alle, die jetzt zuhören. Mhm, ich habe hier 5 Bilder ausgedruckt, schwarz-weiß, also es schreit schon nach Geschichtsunterricht. Ja. Die habe ich mitgebracht und im Vorfeld des Podcasts hast du gesagt, bloß keinen Heldinnen-Epos. Wieso denn eigentlich nicht?
Ja, in der Geschichte der sozialen Arbeit, es gibt auch mehrere Bücher dazu. Da gibt es diese Sammlung von einigen großen Pionierinnen. Manchmal ist es ergänzt, insbesondere wenn sozialpädagogisch wird, da waren die Männer aktiver. Dann ist es ergänzt um so einzelne Figuren. Und wir haben uns auch im Gesamtmodul in den letzten Jahren immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie möchten wir eigentlich Geschichte vermitteln, welche Geschichten möchten wir erzählen. Und das Erzählen von einzelnen Heldinnen-Geschichten ist natürlich verführerisch auf der einen Seite, aber es ist auch insofern gefährlich, als dass ja dann Geschichten auch immer wieder weiter tradiert werden von diesen Einzelpersonen, die das, was sie da auf die Beine gestellt haben, ja auch nie alleine gemacht haben. Und deshalb vielleicht, wenn ich schon darf, kann ich ein bisschen weiter ausholen zu dem Geschichtsverständnis, für das wir eigentlich einstehen möchten. Also die Studierenden kommen ja, die Veranstaltung findet auch im ersten Semester statt und sie kommen und sie haben einen Geschichteunterricht auch erlebt und da ging es ganz viel um Chronologie. Also wann war der Erste Weltkrieg, 1914 bis 18 und so weiter und wann war die Weltwirtschaftskrise und die Idee ist, Geschichte ist Zahlenlernen.
Große Männer und Zahlen meistens,
aber das ist aber ganz genau, also das ist die Erfahrung, die viele erstmal mitbringen und natürlich hat Geschichte auch etwas mit Chronologie zu tun, da kommen wir alle gar nicht raus, wenn wir uns mit Geschichte befassen wollen, das hilft uns natürlich auch Sachen zu kontextualisieren, aber es gibt wie eine zweite Ebene, die wir eigentlich stark machen wollen und das ist, was ich gerne mit dem Thema Ideengeschichte überschreiben würde. Also diese realen Ereignisse, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt stattgefunden haben, die waren ja immer vorbereitet, begleitet von Deutungen, von Ideen, von Widersprüchen, also von Ideen, mit denen umgegangen worden ist. Und die Ideen sind natürlich das, was die Ereignisse auch erst spannend macht, insbesondere auch in Bezug auf ihre Wirkung in die Zukunft. Also das wäre sozusagen Chronologie, Ideengeschichte und dann... Jetzt kommen wir zu den Personen, die Einzelpersonen, die diese Ideen getragen haben, die es verkörpert haben, denen es ein Stück weit auch immer wieder zugeschrieben wird. Und häufig sind das natürlich Personen, an denen sich auch so bestimmte Ideen kristallisieren. Aber die hatten natürlich alle auch ein Umfeld, Netzwerk, teilweise auch bei den Pionierinnen sehen wir das. Die waren auch miteinander im Austausch, manchmal positiv, manchmal haben sie sich auch gestritten. Aber es war eigentlich ein Netzwerk von einer gemeinsam getragenen Idee.
Das Schöne an den Personen ist ja, dass man dann so sie mit Zitaten verbinden kann. Also du hast, am Anfang hast du die Pädagogen, männlich, genannt. Zum Beispiel Heinrich Zschokke, der gesagt hat, Volksbildung ist Volksbefreiung. Das war eher Anfang 19. Jahrhundert. Achtung, bis ins Mittelalter gehen wir nicht zurück.
Ja, aber Pestalozzi können wir noch erwähnen. Er wird ja auch natürlich gerne als der Großvater der Sozialpädagogik bezeichnet. Ja. Und er hat ja den schönen Satz gesagt, mit der Bildung und der Kartoffel werden wir die Armut überwinden. überwinden. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was sich in der ganzen Sozialpädagogik, aber auch in der sozialen Arbeit teilweise widerspiegelt. Also überhaupt diese Idee, dass Armut etwas ist, was man überwinden muss.
Wir haben jetzt Jocke genannt, Pestalozzi genannt und ich bin ziemlich sicher, dass mehr oder weniger alle, die hier zuhören, die beiden Namen kennen. So, und jetzt aber bei der sozialen Arbeit sind es jetzt Frauennamen. Wieso sind es jetzt Frauennamen? Wieso sind jetzt Frauen diejenigen, die man mit, zumindest mit den Anfängen der sozialen Arbeit verbindet?
Also ich glaube, wir müssen auch noch mal da ein bisschen unterscheiden. Die soziale Arbeit, so wie wir sie verstehen, hat ja wie so drei große Richtungen. Das eine ist die Sozialpädagogik, das andere ist soziale Arbeit, also die eher fürsorgerische Linie. Und das dritte wäre in der Schweiz insbesondere die soziokulturelle Animation. Wenn wir jetzt in den sozialpädagogischen Bereich gehen, was sehr viel auch von der universitären Erziehungswissenschaft beeinflusst war, dann sind da natürlich die Männer. Wenn wir jetzt zurückgehen, Ende 19. Jahrhundert, in den Fürsorgeeinrichtungen, da haben auch die Männer gearbeitet. aber es gab bürgerliche Frauen, die sollten sich bilden, aber die konnten ihre Bildung eigentlich kaum einsetzen. Und im Zuge auch der bürgerlichen Frauenbewegung gab es die Idee, diese Frauen sollten doch arbeiten, die sollten doch irgendwas tun. Und es waren diese bürgerlichen Frauen, die sich mit der sozialen Arbeit irgendwie auch eine Art Betätigungsfeld für sich geschaffen haben. Also Alice Salomon aus Berlin hat beispielsweise auch eine der frühen Frauenschulen gegründet. Und sie hat gesagt, dass es irgendwie wie so einen doppelten Auftrag hat. Also sie sagt, ja, das soll eine Arbeit sein. Das ist auch nicht nur Beschäftigung, nicht nur Zeitvertreib, sondern es soll was sein, was das ganze Leben, was auch den Inhalt des Lebens ausmachen soll und was die Frauen nicht nur in ihrer im jungen Erwachsenenalter, also vor sie verheiratet sind, das war ja das Ideal, die bürgerlichen Frauen sollten verheiratet sein und vor allem ihre Bildung irgendwie gesellschaftlich im Kontext des Familienlebens einbringen. Und die Idee, die Alice Salomon hatte, war, dass die Frauen das für ihr ganzes Leben mitnehmen können, also dass sie wirklich einen arbeitenden Beruf für sich haben.
Also nicht nur die Rolle der wohltätigen Ehefrau, weil das war nämlich zuvor, war das ja so ihre Rolle. Also die konnten sie auch ausfüllen, hat auch ganz viel mit der Vorstellung von Mütterlichkeit zu tun. Eben, wir sind dann jetzt bei der Fürsorge. Ja. Und diese Mütterlichkeit, die halt sehr biologisch verbunden worden ist, dass das auch eine soziale Mütterlichkeit sein kann. Also so kommen wir eigentlich von der wohltätigen Ehefrau zu der gebildeten Tochter vielleicht. Wir sind jetzt Ende 19. Jahrhundert, die haben dann schon Bildung halt. Was machen sie jetzt eigentlich damit?
Du sprichst jetzt schon das Thema soziale oder manche Autorinnen nennen es auch geistige Mütterlichkeit an. Das war natürlich auch wie eine Idee wieder, die so den Zeitraum durchzogen hat, mit der übrigens aber auch nicht alle Pionierinnen ganz einverstanden waren. Aber die Idee, dass die Frauen, die bürgerlichen Frauen, ihre Mütterlichkeit einbringen sollten, um die Gesellschaft zu verbessern. Und wir sind ja in einer Zeit mit Industrialisierung, mit Kapitalismus, mit wenig Arbeit oder fast keinen Arbeiterrechten, mit Verelendung, Verarmung. Und die Idee war eigentlich, die manche von diesen Pionierinnen auch hatten, dass die Frauen mit ihrer Mütterlichkeit in diese Gesellschaft reinbringen sollen und den harten männlichen Kapitalismus ein bisschen weicher und freundlicher gestalten sollen.
Also das ist jetzt auch ein sehr eurozentristischer Blick,
natürlich,
den wir jetzt hier haben. Wir reden ja eigentlich über soziale Arbeit, wie wir sie heute hier in so unseren breiten Graden, sage ich jetzt mal, leben. Also das heißt nicht, dass das die einzige soziale Arbeit ist, die einzig gültige. Das einfach als Klammerbemerkung. Wir haben jetzt viel über Kontext gesprochen, Industrialisierung, die Auflösung der Strukturen der Familien, wie man sie kennt. Jetzt würde ich ganz gerne mal so ein bisschen über diese Frauen, die wir ständig ankündigen, sprechen. Erzähl doch mal über eine.
Ja, ich glaube, eine herausragende Persönlichkeit war Jane Addams in den USA. Man muss über sie auch wissen, dass sie auch inspiriert worden ist von einem Settlement. Also in London gab es eine Bewegung von sogenannten Settlements, das heißt, dass bürgerliche Menschen in arme Gebiete gezogen sind und dort mit den Menschen gelebt haben, aber auch kulturelle Angebote gemacht haben. Das interessanteste, bekannteste war Tony B. Hall. Dort war Jane Addams, dort waren aber auch Schweizerinnen beispielsweise, da waren auch Deutsche. Also ganz viele bürgerliche Frauen aus der ganzen Welt haben sich das angeschaut, sind dadurch inspiriert worden. Jane Addams ist zurückgegangen in die USA. Nach
also ganz kurz noch zeitlich verorten. Also Tony Hall war 1884. Einfach, dass wir so ein bisschen in diesem großen 19. Jahrhundert mal so einen Ankerpunkt haben. Genau. Ohne jetzt zu viele Zahlen schaufeln zu wollen. Also genau.
Jane Addams hat gelebt von 1860 bis 1935, einfach um es ein bisschen zu verorten. Sie ist zurückgegangen in die USA, hat das sogenannte Hull House gegründet, hat dort sowas gemacht, was wir heute eigentlich als Gemeinwesenarbeit vielleicht bezeichnen würden. Also sie hat mit den Menschen gelebt, sie hat kulturelle Arbeit gemacht, sie hat Stadtteilerkundungen gemacht. Sie war auch von der Chicago School und dem ganzen Denken der Chicago School mit beeinflusst.
Was war die Chicago School? Für alle, die es nicht kennen.
Die Chicago School ist eigentlich die School, wo die Ursprünge des symbolischen Interaktionismus sind. Also wo es ganz stark darum geht, wie nehmen wir wahr, wie interagieren wir miteinander. Und sie hat eben das auch in ihrer Praxistätigkeit, also wieso auch so einen ethnografischen Blick mit reingebracht, was passiert da in der Interaktion der Menschen untereinander. Und sie war auch eine Frauenrechtlerin. Sie hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Sie war mit amerikanischen Präsidenten in Kontakt und sie hat für Frauenrechte, für Menschenrechte gekämpft.
Wichtig finde ich jetzt vor allem bei dem, was du sagst, ist so, es kommt aus dieser Praxis. Also wir reden jetzt noch nicht von theoretischen Schriften und theoretischem Überbau, also das kommt dann auch, aber es war wirklich diese praktische Arbeit, eben die Settlement-Bewegung. Ja. London hast du erwähnt, Zombie Hall, die Schweizerin, das ist Mentona Moser, das darf man auch gerne sagen, weil sie sozusagen die Gründerin von unserem Department oder von der Schule war.
Maria Firtz war auch in London dabei, ihre Freundin, die haben das halt in England zum ersten Mal gesehen
und haben das in die Schweiz gebracht. Für alle, die noch ein bisschen mehr über Mentona Moser erfahren wollen, also wir haben eine Geschichte auf unserer Website, kann man nachlesen, wenn man will. Wir werden auch in den Shownotes noch die ganzen Links platzieren. Mentona Moser hat aber auch gesehen, also sie war ja wirklich bürgerlich und aus sehr, sehr reichem Haus ist sie gekommen. Also sie verkörpert sozusagen die Frau, die halt aus einem reichen Haushalt kommt und dann wirklich diese Berufstätigkeit in der Fürsorge aufnimmt. Sie hat aber auch gesagt, die Fürsorgerinnen, die gingen dann, ich mache das jetzt bewusst so ein bisschen plakativ, in diese armen Viertel. Armut war ja ein großes Thema, aber so richtig reingekommen ist sie nicht. Und was Mentona Moser auch immer kritisiert hat, ist oft in der Fürsorge, dass die Menschen so belehrt worden sind. Also das hat sie sehr gestört. Kannst du mal dazu noch etwas sagen?
Ja, also man muss ja vielleicht auch noch mal ein bisschen als Hintergrund sehen. Das waren bürgerliche Frauen, die ihre auch sehr normativen Vorstellungen von wie Frauen sein sollen, wie Familie sein soll, wie Kinder erzogen werden sollen, mitgebracht haben und mit dieser Perspektive in Armenviertel gegangen sind, wo es schon ganz andere Platzverhältnisse gab, wo es Frauen gab, die arbeiten mussten und die auch sehr, sehr viel gearbeitet haben, wo Frauen sehr, sehr viele Kinder hatten, die sie, weil sie arbeiten mussten, ja gar nicht so betreuen konnten. Also wo völlig andere Zustände eigentlich geherrscht haben. Und das ist auch eine Sache, die wir auch im Unterricht sehr viel diskutieren. Wie gehen wir eigentlich mit dieser Normativität um? Wo sehen wir die heute noch? Also es werden bürgerliche Normen eingebracht, auf Arbeiterfamilien irgendwie auch übergestülpt. Und das ist natürlich auch die Frage, ist das ein Erbe der sozialen Arbeit, das uns eigentlich auch bis heute begleitet?
Eine andere Frau bei diesen Schwarz-Weiß-Fotografien, die da vor uns auf dem Tisch liegen, ist Mary Ellen Richmond.
Ja, sie gilt ja sozusagen als die Begründerin des Casework. Also Mary Ellen Richmond ist eigentlich die Einzige, die nicht so sehr bürgerlich war wie die anderen. Sie hatte die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und sie hat das erste Handbuch für Einzelfallarbeit geschrieben. Ihre grundsätzliche Idee war, dass man zu den Familien tatsächlich, so wie du es auch gerade gesagt hast, hingehen muss, dass man sie also fast medizinisch auch diagnostizieren muss, dass man dann einen Plan mit ihnen zusammen entwickelt oder auch weiß nicht, wie sehr das bei ihr noch
nicht immer mit,
sicherlich zu dieser entwickeln soll, um das Problem Armut zu behandeln und die Probleme, die daraus weiterhin hervorgegangen sind.
Wir haben jetzt, sagen wir es mal so, einen eurozentristischen Blick aufgelegt hier. Bei den Bildern hier haben wir auch Frauen, die definitiv nicht eurozentristischen Ursprungs sind, zum Beispiel Mary Church Terrell.
Ja, Mary Church Terrell ist eine extrem spannende Persönlichkeit. Sie war Nachfahrin von amerikanischen Sklaven. Ihre Familie ist extrem reich geworden. Also sie fügt sich zum einen sehr gut in diese Idee der bürgerlichen Frauen. Sie wollte auch übrigens, dass Häuser sauberer werden beispielsweise. Also auch sie hatte einen sehr normativen Blick. Aber ihr größtes Anliegen war darum zu kämpfen, dass es Gleichheit gibt in den USA. Sie hat unglaublich viel geschrieben. Sie ist durch die Welt gereist, hat Vorträge gehalten. In Berlin, in Zürich 1919 war sie auch. Sie konnte auch Deutsch sprechen, sie konnte Französisch sprechen. Sie war unglaublich belesen und belehrt, aber als nicht weiße Frau ihrer Zeit, in der Zeit der Rassentrennung in den USA, war natürlich ihr großes Thema. Auch wie bekommt sie eigentlich das, was sie schreibt, unter? Sie hat ihr Leben lang dafür gekämpft, dass das, was sie schreibt, in Zeitungen veröffentlicht wird. Und mit ihrem Schreiben hat sie insbesondere auf Ungerechtigkeit, auf Lynchmorde und auf die Situation von sogenannten schwarzen Frauen hingewiesen.
Das ist ja ein Aspekt, wo man sieht, dass sich diese Engagements für soziale Arbeit so unterschiedliche Wege genommen haben. Also wir haben einerseits die bürgerlichen Frauen, die tätig waren, und auf der anderen Seite die sozialistisch oder im Falle zum Beispiel von Mentona Moser kommunistisch orientierten Frauen, die eigentlich fanden, es müssen zuerst die Klassen aufgehoben werden, genau. Die Klassenunterschiede müssen aufgehoben werden. Bei den bürgerlichen Frauen war das nicht so, die sahen das anders.
Ja, die waren sehr affirmativ. Das war ja wie so der große Konflikt zwischen Mentona Moser und Maria Fierz. Mentona Moser als Kommunistin wollte die Revolution gegen den Kapitalismus. Maria Fierz war dagegen sehr affirmativ und sie hat dafür plädiert, dass die soziale Mütterlichkeit die Frauen einsetzen, um eben also den Kapitalismus abzuschwächen. Aber sie wollte auf jeden Fall keine Systemkritik betreiben.
Du hast vorhin, als wir über Mary Ellen Richmond gesprochen haben, Theoriebuch erwähnt von ihr. Wir haben über praktische Arbeit gesprochen. Wer hat denn jetzt noch mehr Theorien dazu gesteuert?
Also Mary Richmond, würde ich sagen, hat eher ein Praxishandbuch geschrieben. Richtig für Theorieentwicklung, für die Verwissenschaftlichung, würde ich sagen, steht beispielsweise Ilse Arlt. Sie war Ökonomin. Sie wollte systematisch Armut erforschen. Mit fast naturwissenschaftlichen Methoden wollte sie dem näher kommen und hat auch Listen gemacht von Bedürfnissen, welche Bedürfnisse in Armut nicht erfüllt sind. Und ihre Idee war, dass soziale Arbeit dazu beitragen muss, dass menschliche Bedürfnisse erfüllt sind.
Wenn ich dir so zuhöre, wie du von diesen Frauen erzählst, komme ich doch wieder so auf meine Heldinnen zurück. Ich habe in den 90ern studiert, nicht soziale Arbeit, sondern Geschichte und Literaturwissenschaft. Und für mich waren die Frauenfiguren sehr wichtig. Also ich habe vor mir mehrheitlich männliche Dozierende gehabt. Die Anthologien mit Frauenfiguren waren noch rar. Es war damals auch en vogue, dass man so eine Anthologie zusammenstellt. Du bist Dozentin. Wie ist das jetzt für Studierende heute? Also wie ist die Resonanz jetzt auf so eine Vorlesung, die du hältst?
Ich erlebe, dass die Studierenden häufig, also sie müssen auch Texte lesen zu diesen Frauen, dass sie oft den Eindruck haben, das ist wahnsinnig viel. Und wenn sie sich dann aber anfangen, damit zu befassen, dass dann genau das, was du auch beschreibst, passiert, also dass es interessant wird, dass man merkt, die eine spricht mich ganz besonders an, vielleicht auch ihr Zugang zu sozialer Arbeit, das bewegt was in mir. Und natürlich nimmt das auch Vorbildfunktion an. Ja, also würde ich dir zustimmen.
Schon, und du hast soziale Arbeit studiert, Erziehungswissenschaften auch. Du warst auch als Sozialarbeiterin tätig. Gab es denn Figuren, die dich jetzt da angeleitet haben oder inspiriert haben in deinem Alltag?
Also inspiriert auf jeden Fall. Also ich habe schon eine große Bewunderung wirklich für alle diese Frauen. Sie haben in sehr schwierigen Situationen, wo sie auch wenig ernst genommen worden sind mit dem, was sie als soziale Arbeit tun, haben sie eigentlich Unglaubliches bewirkt, haben soziale Arbeit entwickelt, auch wenn wir heute von ambivalenter Professionalisierung sprechen. Also lange konnten die Ideen nicht so implementiert werden. Aber das ist ja schon auch so eine Erfahrung, die man immer wieder macht. Also wie ernst wird soziale Arbeit eigentlich genommen? Es gibt auch ein schönes Buch, das heißt, wer streitet schon mit Aschenputtel? Und Aschenputtel ist die soziale Arbeit. Also ist die Frage, wie wird soziale Arbeit ernst genommen? Wie können wir uns da positionieren? Und ich glaube, da können wir von diesen Frauen, die wirklich dafür gekämpft haben, dass das zu einer Profession wird, dass Methoden entwickelt werden, dass es eine Verwissenschaftlichung gibt, wahnsinnig viel Inspiration für uns selbst und unser Handeln auch beziehen.
Also ein Beispiel fällt mir jetzt gerade noch ein von Mentona Moser. Mhm. Sie wollte nämlich die ersten Kinderspielplätze in Zürich schaffen, also Kinderspielplätze für Kinder von Fabrikarbeiterinnen, und hat das geschafft, weil ihr Mann nämlich bei der Stadt gearbeitet hat. Also sie selber konnte das nicht machen, sie musste den Umweg über ihren Ehemann machen.
Ja, und das machen wir ja auch ständig, oder? Wir müssen natürlich unsere Netzwerke aktivieren und das ist ja auch was Positives.
Vielleicht nicht nur immer die Ehemänner.
Ja, sowieso nicht.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir können jetzt noch ganz viele weitere Heldinnen erwähnen. Wie gesagt, wir werden alles in den Shownotes aufschreiben, alle Namen, auch gerne die Texte, die man bei Daniela Reimer liest im ersten Semester. Und ich glaube, das ist nicht nur für Studierende im Bachelor interessant, sondern auch Menschen, die schon länger in der sozialen Arbeit tätig sind, sich das wieder mal zu Gemüte zu führen oder vielleicht auch zum ersten Mal. Ganz herzlichen Dank, Daniela.
Danke, Regula.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Sozial. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns auf eurem bevorzugten Podcast-Player. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.